ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Luise Wolfram. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie ist 1,80 Meter groß, hat rote Haare, Locken und eine tolle Ausstrahlung. Ihr Talent wurde früh entdeckt und seitdem ist die Schauspielerei ihr Traumberuf. Sie liebt, Frauen zu spielen, die was zu sagen haben, die unbequem oder besonders fortschrittlich sind. Und darüber erzählt sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Luise Wolfram kommt aus Thüringen, liebt ihre Heimat, obwohl sie heute in Berlin lebt. Aber nach Thüringen fährt sie regelmäßig, mag Land und Leute und das gute thüringische Essen. Seit 2016 spielt sie die Linda Selb im Bremer Tatort, war aber auch in Serien wie Das Boot oder Charité zu erleben. Was sie macht, wenn sie nicht arbeitet, welche Rolle sie gern mal spielen würde und wohin sie gern reisen möchte, das und mehr erzählt uns die 38-jährige Schauspielerin jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Schauspielerin Luise Wolfram, eine Frau, die ich mir ganz persönlich als Sonntagsbrunch-Gast lange gewünscht habe. Jetzt ist sie hier, groß gewachsen, rote Locken und im Tatort seit 2016 Linda Selb. Im Dezember gibt es den nächsten Tatort mit Ihnen aus Bremen. Mhm. Wie gern sind Sie denn die Linda? Wie gut ist diese Rolle für Sie?
Ich bin die sehr, sehr gerne. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, 2016... Habe ich kurz nachgerechnet, ja, ist nämlich schon eine Ecke. Und ja, ich mache es eben so lange jetzt schon, weil ich die einfach so gerne mag. Und ich habe immer so ein Gefühl, als wenn ich die eben auch einfach gerne mal so privat treffen wollen würde, wenn es die eben auch nochmal gäbe.
Sie ist ja schon ein bisschen, ich sage es mal, gewöhnungsbedürftig, ja? Sie ist ja schon ganz anders, als Sie sind.
Tja, wer weiß das schon. Irgendwas von ihr wird schon in mir stecken, nein. Also sie ist auf jeden Fall, also dieses Eckige, was sie ausmacht, ne, und dieses nicht so Angepasste, das ist halt was total Spaß macht zu spielen und was auch was ist, was Frauenrollen nicht so oft auf den Leib geschneidert bekommen. Darum ist es für mich schon eine besondere Freude, da immer wieder so reinzuschlüpfen, diese zwei Male im Jahr, wenn wir den Tatort in Bremen drehen.
Wie viel Luise ist denn in der Linda?
Ich frage mich das ehrlich gesagt ganz aufgeräumt jedes Mal selber, wenn ich wieder Linda selbst spiele. Und dann frage ich meine Kollegin Jasna Fritzi-Bauer und sage, sag mal, ich habe das jetzt gerade so und so gemacht. Das würde ja Linda vielleicht ähnlich machen. Bin ich Linda? Bin ich so wie Linda? Oder nein. Und manchmal ärgert sie mich natürlich auch und sagt sie, ja.
Jetzt war da gerade wieder so ein bisschen Linda. Der Tatort fing ja gemeinsam an, erstmal mit Sabine Postel und Oliver Mommsen.
Ja, genau.
Ja, das war ja dann der Anfang, jetzt mit Jasna Fritzi-Bauer. Mhm. Wie ist es mit ihr zu spielen?
Schön, wir sind ein richtig, richtig gutes Team jetzt. Und wir kennen uns ja sozusagen schon sehr lange, weil wir zusammen auf der Schauspielschule damals waren, wobei Jasna eben zwei Jahrgänge unter mir war. Aber da kannten wir uns nicht so intensiv wie jetzt. Und durch diese gemeinsame Arbeit sind wir jetzt halt totale... Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Liv Mormann und Linda Selb. Wir können uns eigentlich relativ blind inzwischen lesen und das hilft natürlich ungemein, um irgendwie miteinander ein gutes Ergebnis zu schaffen. Also, keine Ahnung, wir gleichen Stimmungen aus. Wenn einer mal nicht so gut drauf ist, dann polstert die andere das ab. Irgendwie bei Sachen rauszufinden. Beim Drehen ist es ja auch, es ist ja ein permanentes Rätsellösen und rausfinden, wie macht man jetzt die nächste Situation. Ne? Es steht zwar im Drehbuch, aber wie es in echt stattfindet, weiß man nicht. Mhm. Und da kommt man ganz oft an Grenzen und weiß nicht weiter. Und sozusagen dann so einen Sparringpartner an der Seite zu haben, ist total gut.
Für alle Tatort-Fans, den nächsten Bremen-Tatort gibt es am 8. Dezember im Ersten. Sie machen auch Hörspiel und da gibt es ganz aktuell Als das Böse kam. Erzählen Sie uns was drüber.
Ja, das ist eine Audible-Produktion und das war auch die erste Audible-Produktion für mich. Sonst habe ich bisher eben eher Hörspiele für Öffentlich-Rechtliches gemacht und lese auch öfter fürs Deutschlandradio und Deutschlandfunk. Und das war jetzt sozusagen eine wirklich sehr besondere Produktion, die viel Zeit auch hatte. Wir hatten wirklich überhaupt gar keinen Zeitdruck. Wir konnten viel rumprobieren, was auch nötig war, weil gerade meine Rolle, also ich spiele die Mutter, die heißt auch einfach die Mutter, die macht eine spezielle Wandlung durch in diesem Hörspiel. Die Wandlung kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil dann ist der ganze Twist des Hörspiels verraten. Das muss man sich schon selber anhören. Mhm. Aber ich musste sehr viel rausprobieren, irgendwie was, wie ich jetzt, naja, wie ich sie gestalte, ne? Wie viel ich wann schon wie verrate. Und das ist eben mit Stimme nochmal eine ganz andere Arbeit, als wenn man das Gesicht noch zur Verfügung hat. Mhm. Oder den Körper, wie auf der Bühne.
Kann man trotzdem so insgesamt sagen, worum es da geht? Als das Böse kam, ist ja erstmal, klingt ja etwas bedrohlich. Ist es ein Krimi?
Ja, es ist ein Thriller im Grunde. Okay. Und die Hauptfigur ist ein junges Mädchen, die mit ihren Eltern eben auf einer Insel ist und mit ihrem Bruder und sozusagen deren ganze Welt zusammenbricht und einstürzt und die ganze Realität ändert sich ab ungefähr Minute 20. Ja, die Eltern versuchen halt, alles beim Alten zu halten und versuchen irgendwie ihre Tochter im Zaum zu halten und die begehrt letztendlich auf. Und es gibt aber permanent eine starke, drohende Gefahr von außen. Es hat am Anfang ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges, ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Also es ist wirklich durchaus ein sehr, sehr spannender Inhalt, ohne zu gruselig zu sein, muss man aber auch sagen. Ne? Also Leute, die jetzt so sagen, oh nee, das ist mir jetzt so gruselig, würde ich sagen, gebt mal ruhig eine Chance. Benno Fürmann spielt den Vater, mein Mann. Der hat ja auch eine sehr imposante, tolle Stimme. Ne? Das macht wahnsinnig Spaß, auch ihm zuzuhören, glaube ich. Oder hat mir auch Spaß gemacht, das mit ihm gemeinsam so zu erschaffen, dieses Elternpaar. Ja, genau, also anhören.
Als das Böse kam. So ein Sonntag, wie sieht der denn bei Ihnen aus, wenn Sie frei haben und wenn Sie einfach mal in so einen Sonntag, ich sage jetzt mal, reinschluppern können?
Ja, das ist erstmal schon ein absoluter Traumzustand, den Sie da beschreiben. Ich bin großer Sonntagsfan tatsächlich. War ich auch schon mein ganzes Leben lang. Samstag finde ich auch gut, aber Sonntag gefällt mir um Längen besser, weil ich mag das einfach schon, wenn man morgens irgendwann das Haus verlässt, dass einfach nichts los ist. Es ist halt einfach dadurch, dass die Geschäfte geschlossen sind, eine so extrem andere Stimmung in einer Stadt oder in einem Ort. Und ich finde, das sollte unbedingt beibehalten werden. Ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man die ganze Zeit überall alles bekommen kann. Also klar, so ein paar Notvarianten hier und da, aber nicht, dass die Supermärkte und so, das macht so einen anderen Stress. Ich finde, diesen einen Tag, es ist eigentlich viel zu wenig, dass man sich wirklich richtig entspannen kann von diesem ganzen Stress, der auf einen einprasselt unter der Woche. Und Samstag ist ja nun eben, auch ein Organisationstag meistens, ne, wo man dann frei hat und noch viel irgendwie versucht zu besorgen und so. Und dieser Sonntag steht so für sich in seiner extremen Ruhe und Anspruchslosigkeit an besondere Dinge zu erleben.
Und was machen Sie dann in so einem Tag?
Also ich versuche, mich erstmal nicht zu verabreden. Gelingt mir mal so. Dann versuche ich schon auch sehr lecker und lange zu kochen. Also es ist, ich bin jetzt nicht so eine Gourmet-Köchin, die irgendwelche abgefahrenen Gerichte 3 Stunden zubereitet, aber ja, keine Ahnung, ich koche schon intuitiv. Ich denke mir halt auch viel immer aus dabei und es braucht dann aber auch Zeit und dann höre ich was dabei und mache irgendwie. Versuche halt diesen Inbegriff von Gemütlichkeit irgendwie, so wie ich ihn auch aus meiner Kindheit kenne, total wiederzufinden, ne? Oder ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen rausgehen. Flohmarkt mag ich zum Beispiel auch gerne. Aber es gibt sozusagen, was das Wichtigste daran ist, dass man muss auch nicht rausgehen, ne? Man kann auch mit gutem Gewissen einfach nur drinnen bleiben und da hilft ja jetzt die Jahreszeit, die
kommt. Jetzt im November macht man sich zu Hause gemütlich, ja. Abends Tatort?
Hin und wieder, okay. Ja. Hin und wieder schaue ich die Kollegen und Kolleginnen mal an, habe da auch meine Freude dabei, habe das auch schon früher als Jugendliche dann angefangen immer zu gucken. Das war schon bei uns auf jeden Fall festes Familienritual, dass sonntags Tatort geguckt wird.
Gibt es so ein Tatort-Team, was Sie besonders mögen? Oder sagt man das jetzt besser nicht?
Ja, die Bremer sind eigentlich ganz cool.
Ja, ist klar. Das habe ich jetzt nicht anders erwartet.
Eigentlich gucke ich alle ganz gerne mit so einem Interesse, weil es ja sozusagen das Format ist, was ich auch selber bediene. Ne? Und dann zu gucken, was rechts und links passiert, kann ja nur helfen. Oder es ist per se schon mal interessant. Ich sehe es dann auch nicht nur als reine Fiktion, sondern guck schon auch, was die anderen da so machen.
Sie gucken wahrscheinlich anders Tatort als wir alle.
Ich denke, zu einem gewissen Teil. Wobei ich mich auch immer mit reinziehen lasse, wenn es gut gemacht ist.
Sie sind in Apolda geboren, in Jena aufgewachsen. Wie eng ist denn die Beziehung heute zu Thüringen? Sie leben ja in Berlin.
Tatsächlich ist die sehr eng, würde ich für mich sagen, weil ich eben noch viel Familie da habe und regelmäßig nach Thüringen fahre. Und weil ja meine Mutter zum Beispiel und ich, wir haben vor 3 Jahren ein Festival in Kleinschwabhausen, das ist ein sehr kleiner Ort zwischen Weimar und Jena, gegründet. Und das läuft sozusagen jedes Mal im Sommer jetzt in einer größeren Verfassung. Und das ist total toll. Also es ist wirklich ein richtiges Open-Air-Festival inzwischen mit Lesungen, Konzerten und Theater. Und da mache ich zum Beispiel, gestalte ich auch immer jedes Jahr einen Abend. Ne? Dieses Jahr habe ich aus den Liebesbriefen der Weltliteratur gelesen.
Schön.
Ja, es war wirklich sehr besonders. Und das zieht mich jetzt sozusagen auf nochmal eine ganz andere Weise auch wieder zurück nach Thüringen, weil ich dann eine Begegnung mit den Leuten vor Ort habe über Kunst oder über einen Gegenstand, den ich mache. Nicht nur durch Familie, sondern wirklich auch in Austausch danach komme mit den Menschen. Und man muss sagen, es ist auch ein tolles Publikum. Ne? Das ist ein sehr dankbares Publikum. Da wird viel Interesse wird unseren Abend entgegengebracht. Das ist ein bisschen anders als in einer großen kulturverwöhnten Stadt wie Berlin jetzt zum Beispiel. Und da muss ich sagen, das berührt mich dann schon auch irgendwie sehr auf eine andere Weise nochmal so in die Heimat zurückzugehen und seinen Beruf auszuüben. Das genieße ich sehr.
Die Thüringer sind ja bekannt für, dass sie sehr viel und gut kochen und backen. Mhm. Blechkuchen, Thüringer Rostbratwurst, Klöße, Braten dazu. Soße vor allem zu den Klößen.
Ja.
Wie sehr sind Sie dieser Küche zugewandt?
100%.
100%.
Die Frage kann ich kurz und knackig beantworten. Meine Oma ist da auch, sage ich mal, die verwöhnt mich da auch immer, wenn ich komme und zu Hause bin und an so das Essen wieder esse.
Wie oft schaffen Sie es nach Thüringen?
Tja, das ist eine gute Frage. Nicht so oft, wie ich gerne würde tatsächlich, obwohl die Strecke ja gar nicht so lang ist, aber tja, ach keine Ahnung, ich bin schon regelmäßig so alle Vierteljahre unten.
Sie hatten mit 7 Ihre erste Rolle, also schon früh irgendwie einen Kontakt zur Schauspielerei. War das dann klar, Sie wären Schauspielerin oder sollte es vielleicht doch was ganz anderes werden? Ich habe irgendwo gelesen, Sie wollten mal Schreinerin werden.
Ja, das stand tatsächlich lange in Konkurrenz mit der Schauspielerei. Und dann hat aber, also genau, dadurch, dass ich mit 7 eben diese Erfahrung gemacht habe und an einem Filmset war und das sozusagen live und in Farbe erlebt habe, dass das A, ein Beruf ist, B, Leute damit Geld verdienen, was mich absolut schockiert hat, dass Leute dafür Geld kriegen, weil das mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich dachte, hä? Und dafür kriege ich auch noch Geld? Das ist ja grotesk. Das hat sich sozusagen dann sehr in mir verankert und dann habe ich mit 15 nochmal in einem Polizeiruf mitgespielt und das wie so ein bisschen für mich verifiziert. Also in dieser Zwischenzeit hatte sich nichts daran geändert, dass ich das gerne mag und anscheinend ein Talent dafür auch mitbringe. Und genau, und dann war mir sozusagen nach dieser zweiten Erfahrung in einem Polizeiruf, wo übrigens damals Axel Prahl noch den verzweifelten bösen Vater gespielt hat, noch nicht Tatortermittler war, da hat sich das für mich dann nochmal so rauskristallisiert, dass ich das wirklich machen möchte und dann bin ich da auch nicht mehr von abgerückt.
Jetzt mit 38 können Sie schon auf eine Menge Filme zurückschauen. Sie waren in Krimiserien Hanni und Nanni und ich habe alle Staffeln gesehen und Sie bewundert in Charité.
Ah, danke schön.
Das war wirklich ganz toll. Haben Sie auch alle Staffeln angeguckt?
Ja, habe ich mir auch alle angeguckt. Also ich fand es per se schon mal interessant, sowieso, weil es einfach die Hauptdarstellerin Charité ist halt einfach eine interessante Protagonistin letztendlich. Ne? Und dadurch, dass ich es dann ja selber gemacht habe, wollte ich auch wissen, wie es weitergeht.
Haben Sie auch die letzte futuristische Staffel geguckt? Jahr 2049.
Ja.
War nicht so jedermanns Sache, habe ich gehört. Also ich fand es toll.
Ja, habe ich auch so geteiltes drüber gehört. Ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass das dann nicht mehr sich auf Geschichte beruft, die wirklich stattgefunden hat und dadurch viele Leute dann diesen Moment von, ach, so war das, das ist ja interessant. Jetzt kriege ich auch noch so ein bisschen Wissen mitgeteilt. Das fällt halt komplett weg. Das ist halt eine reine Zukunftsutopie und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute nicht so richtig abholt auf der Couch.
Sie sagen von sich, ich möchte immer humorvoll bleiben.
Ah ja.
Also schlechte Laune wollen Sie gar nicht haben.
Ja gut, wer will das schon haben, ne? Ja, würde ich schon so unterschreiben. Also es hilft einem ja einfach ungemein, ne? Egal was in was für Situation man gerät oder dass man vieles ja nicht ändern kann, außer den eigenen Umgang eben auf die Dinge zu blicken. Und da ist Humor, würde ich sagen, schon immer eine der absoluten besten Ideen, die man haben kann, um sich selber ein bisschen Druck abzubauen.
Und Sie sagen, ich bin pragmatisch. Äußert sich wie?
Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so eine extreme Perfektionistin. Ich würde dann manchmal eher irgendeine pragmatische Lösung vorziehen, als noch 100.000 Stunden an irgendwas zu tüfteln und so einen Langmut darin zu beweisen. Und das liegt auch so ein bisschen in meiner Familie, ne? Meine Tante Claudia Geisler-Bading, die ja auch Schauspielerin ist, also die ist noch 10.000 Mal pragmatischer als ich, würde ich sagen. Aber an ihr sehe ich dann immer so ein paar Züge, die ich in mir auch wieder erkenne. Einfach manchmal ein bisschen unkonventionelle, schnelle Lösungen für Sachen zu finden. Doch, das ist schon was mir auch liegt, was mich auch glücklich macht, wenn man einfach Sachen irgendwie abhakt und dann das Nächste kommt.
Sie sind ordentlich groß, ja, ich glaube 1,80 ist es schon. Hat das bei Rollenbesetzungen, war das schwierig oder auch gut?
Ich glaube, es hat so beides, ne? Also alles, was irgendwie ein bisschen ins Extrem geht, hat ein Pro und ein Contra. Und genauso ist es bei den Rollenbesetzungen. Also ich habe auf jeden Fall Rollen schon nicht bekommen, weil die männlichen Partner eben sehr, sehr klein waren. Und einfach sozusagen dann 1,60 mit 1,80 als Liebespaar doof ist.
Bei Charité war es auch grenzwertig, oder?
Ja, bei Charité, finde ich, war das ein
mit guter Ulrich Nöten?
Ja, das fand ich aber zum Beispiel total toll, weil er ist eh so viel. Wir sind auf so unterschiedlichen Sternen. Er ist halt einfach deutlich älter, ne? Und es war ja auch so, der Professor Sauerbruch, den Ulrich Nöten spielt, der war eben deutlich älter als seine zweite jüngere Frau, die ich spiele. Und da finde ich, hat das einen super schönen Charme irgendwie, dass die beiden einfach trotz aller Unterschiedlichkeiten einfach so ein gutes Team sind und sich lieben. Insofern, ja, bringt es eben was Gutes mit sich, aber manchmal auch Hürden. Aber wenn ich 1,60 wäre, würde ich eben manches dann vielleicht auch nicht bekommen aus anderen Gründen. Also ich denke, ja, diese Gegebenheiten zu hinterfragen sind dann, ist auch oft müßig für einen selber.
Also es gab schon auch Rollen, die Sie nicht bekommen haben, weil Sie vielleicht so groß sind.
Auf jeden Fall. Also weiß ich genau, dass eine Rolle habe ich nicht bekommen, weil der Partner, der die Rolle dann gespielt hat, der war 1,60. Ein sehr kleiner Mann einfach. Und
okay. Ja. Wie sportlich sind Sie?
Sehr sportlich.
Ja, heißt?
Also ich mache gerne Sport und habe schon immer gerne Sport gemacht. Ich habe in der Schule schon gerne mich gefreut einfach auf Sport. Und sagen wir so, ich gehe keinem extremen Sport immer wieder nach, dass ich jetzt jeden Mittwoch 15 Uhr Basketball spiele. So ist nicht. Aber ich begeister mich sozusagen für jede Art von Aktivität oder besonders vom Ballsport. Also Ballsport ist schon, das ist irgendwie was. Wenn ich sehr viel Zeit hätte, würde ich, glaube ich, jegliche Ballsportart erlernen. So Tennis zum Beispiel, das habe ich leider als Kind gar nicht gelernt. Und das würde ich gerne noch richtig, richtig gut lernen. Ich weiß aber auch, dass sowas sozusagen immer schwerer wird, je älter man wird.
Also was machen Sie, um fit zu bleiben?
Also ich mache so diese Klassiker, also Yoga zum Beispiel ist sowas, was ich viel und gerne mache. Und versuche zu rennen, ein bisschen auch ab und an Fitnessstudio, ja. So solche Sachen. Ich würde gerne in der Mannschaft Ballsport spielen, bin aber leider durch meinen Beruf so unsteht, dass ich jetzt nicht permanent jeden zweiten Donnerstag in der Mannschaft sagen kann, kann heute leider wieder nicht kommen. Das ist so ein bisschen mein Fluch, leider.
Als das Böse kam, das neue Hörspiel mit Ihnen, kommt diese Tage raus. Wir kennen Sie natürlich aus Film- und Fernsehrollen. Und nach Ihrem Studium an der Ernst Busch in Berlin fing auch das Theaterspielen an. Und dem sind Sie auch treu geblieben.
Also jetzt im Moment konzentriere ich mich gerade auf Film und Fernsehen und Hörspiel. Ne? Aber zum Beispiel genau jetzt das eben bei Ottilies Ort, dem Festival, was wir in Thüringen ins Leben gerufen haben. Das ist eindeutig Theater, was wir da spielen und machen, und das werden wir jetzt auch noch ein bisschen versuchen, irgendwie in andere Spielstätten so der Republik zu kriegen, dass das nicht nur in Thüringen zu sehen ist, weil es ist schon was, es ist so ein bisschen meine spielerische Heimat, ne? Also ich war auf einer Schauspielschule und wurde dort ausgebildet für die Bühne. Dort, Film war sekundär. Es war wirklich diese heftige Ausbildung, um auf einer Bühne zu überleben. Und tja, wenn man das einmal so intus hat oder gemacht hat, das geht halt auch nicht weg, ne? Das ist irgendwie in einem.
Sie waren, sind an der Schaubühne in Berlin oder nicht mehr
jetzt?
Nee,
jetzt bin ich da nicht mehr.
Okay, nee. Würden Sie aber gern wieder, wenn es die Zeit hergibt, schon wieder ein bisschen mehr Theater machen?
Ja, an sich würde ich gerne wieder mehr Theater machen. Es ist eben immer so eine Sache, wie viel man dann verpflichtet ist dieser Bühne, ne? Und dann ist eben sozusagen die Vereinbarkeit mit allen anderen Projekten, steht dann hinten an. Und das ist so ein weit verbreitetes Problem, was jetzt nicht nur meins ist von allen Leuten, die meinen Beruf machen. Aber Bühne hat schon eine besondere Magie. Das ist schon was anderes, ja.
Sie haben auch schon einige historische Figuren gespielt. Wir haben schon gesagt, Charité war so eine. Und Sie waren auch in der Serie Das Boot zu erleben. Für mich leider schade, weil es liefen nur die ersten beiden Staffeln im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, der Rest nur im Bezahlfernsehen. Welche Rolle haben Sie beim U-Boot gespielt? Weil Sie habe ich schon nicht mehr da sehen können.
Nee, genau, ich bin in Staffel 3 dazugekommen. Insofern, glaube ich, würden Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht damit anfangen können, wenn ich das thematisch anknüpfe an die ersten beiden Staffeln, weil die in sich schon auch ein bisschen losgelöst sind. Die hieß Honey Lessing und war eben sozusagen es war eine tolle Rolle, weil es spielt im Krieg und im Zweiten Weltkrieg und sie ist sozusagen eigentlich total ausgebildet, um Kapitänin zu werden, aber darf nicht, weil ihr Bruder das bekommt, ne? Und sie erleidet ein bisschen dieses Schicksal, was eben viele Frauen erlitten haben, dass sie halt zu Hause sind mit völlig ungenutzten Kapazitäten und Kinder kriegen sollen. Und aus diesem ganzen Unglück heraus stürzt sie sich dann aus ihrer unglücklichen Ehe in eine Affäre mit einem anderen Kommandeur und verstrickt sich da immer mehr. Und das hat schon, das war toll zu spielen. Das haben wir auch in Tschechien gedreht. Also viel Historisches wird derzeit auch in Tschechien gedreht, weil dort auch die Straßenzüge zum Beispiel noch nicht so durchsaniert sind wie in Deutschland. Und ich glaube, weil es insgesamt auch günstigeres
Vom Budget her, genau, auch, ja. Ist es günstiger in Tschechien, ne?
Genau. Ja, das war eine. Und das haben wir auch während Corona, muss man sagen, gedreht. Während des ersten Corona-Jahres, wo sozusagen die Pandemie auch noch was anderes war als jetzt. Und also so im Rückblick, ne? Das war ja damals, wir durften das Hotel gar nicht verlassen. Und das war ein absolutes Geisterhotel. Da war niemand außer uns Darstellenden. Und wir haben halt 3 Monate aufeinander gehockt, nur wir. Haben jeden Abend da zusammen verbracht. Wir durften auch niemanden treffen von außerhalb. Wir durften nicht abreisen. Das war richtig extrem. Aber es war ganz toll. Also wir waren eine gute Gruppe.
Der Sachsenradio Sonntagsbrunch mit Schauspielerin Luise Wolfram und unserer Schnellantwortrunde. Auf die Palme bringt mich.
Wenn ich so ein Paket nicht zusammengepackt kriege, so ein Umzugskarton und man immer wieder alles auseinanderschnippt und man versucht es wieder ineinander zu schachteln.
Was ich an anderen Menschen schätze.
Aufrichtigkeit.
Was ich an anderen weniger mag.
Unpünktlichkeit.
Geld gebe ich gern aus für.
Gesundes Essen.
Schlechte Laune bekomme ich bei.
Ach, den Nachrichten.
Glück bedeutet für mich.
Nichts vorzuhaben.
Nach einem anstrengenden Tag gönne ich mir
eine Badewanne.
Ein Tag war gut.
Wenn ich einen schönen Film zum Beispiel geguckt habe.
Was mich an Schauspielern immer wieder begeistert, wie sie es schaffen, Texte zu lernen. Wie machen Sie das?
Also ich frage mich wirklich, seitdem ich diesen Beruf mache, dass das ist, was so faszinierend an dem Beruf ist. Weil ich würde immer aus meiner Perspektive von innen heraus sagen, das ist überhaupt nicht das, was schwer ist. Beruf. Nein, das Schwere ist wirklich, den Moment zu treffen, dass es authentisch ist und dass es so eben wirkt, als würde ich jetzt in dem Moment super wütend mit jemandem schimpfen, obwohl ich als Luise es natürlich jetzt so nicht machen würde. Aber die Figur macht es jetzt und darum muss es glaubhaft sein in dem Moment. Das dann x-mal zu wiederholen, wenn man zum Beispiel einen Film dreht, das ist super schwer. Aber der Text ist was, das ist so ein bisschen, ja, das wird jetzt sicher nicht leichter, wenn man älter wird, aber weiß ich nicht, mich hat das noch nie besonders viel Mühe gekostet zum Beispiel.
Wenn es dann so losgeht, die Szene soll jetzt gedreht werden, wie groß ist da Ihre Anspannung? Ich will es gar nicht Lampenfieber nennen, aber so die Anspannung kurz vorher?
Das hängt tatsächlich sehr ab davon, ob man jetzt eben zum Tatortset zurückkehrt, wo ich ja alle kenne oder viele und ob ich einer Situation ausgesetzt bin, die ich dann auch schon so oft gemacht habe. Wenn ich jetzt eine Befragung als Linda selbst durchführe, ne, dann ist das was ich einfach schon kenne. Dann bin ich nicht so aufgeregt davor. Gut, würde ich diese Befragung jetzt mit einem extremen Star spielen, mir gegenüber zum Beispiel, ne, dann könnte es sein, dass ich schon aufgeregter auf einmal bin.
Zum Beispiel?
Bin. Brad Pitt, keine Ahnung.
Okay, ja.
Brad Pitt im Bremer Tatort. Dann wäre ich natürlich mega aufgeregt, ob ich das gut machen würde oder nicht. Insofern ist es wirklich ein absoluter Kontext die ganze Zeit. Oder wenn es eine Situation ist, die ich spielen muss, die emotional viel mehr herausfordernd ist als jetzt eine Befragung zum Beispiel, wo man eben sehr fokussiert und konzentriert sein muss und aufgeräumt, aber nicht in dem Maße emotional angegriffen, dann wäre das wo ich davor aufgeregter wäre, ob ich das denn dann so abliefer in dem Moment.
Kann man dann auf Knopfdruck auch heulen?
Naja, irgendwie ja, schon.
Als Schauspielerin muss man schon drauf haben, oder?
es ist gut, wenn man es kann. Es hilft einem natürlich. Ne? Es gibt viele Hilfsmittelchen und Tricks, das dann auch hinzukriegen. Aber ich muss sagen, zum Beispiel, je älter ich werde, desto leichter fällt es mir. Ich kann das seit einigen Jahren.
Sie versetzen sich in eine emotionale Lage, die Sie vielleicht auch persönlich belastet hat. Und dann klappt es.
Genau.
Trotzdem Hut ab. Wir stellen uns vor, Sie haben einen Tag nur für sich. Was machen Sie?
Nur für mich, wo ich niemandem verpflichtet bin. Ich bin zum Beispiel, ich telefoniere wahnsinnig gerne. Ne? Ich weiß nicht warum. Es ist einfach ein, ich höre auch gerne Podcasts, also, und ich mache gerne Hörspiele. Anscheinend ist Stimme was, was mich nur über Stimme irgendwie was auszutauschen, macht mich irgendwie glücklich. Ich weiß nicht, man ist, ich bin da nicht so, in einer echten Zweiersituation ist man ja ganz anderen Sachen noch miteinander ausgesetzt. Nimmt man den Blick oder irgendeine Energie, die im Raum ist. So. Und wenn man nur so die Stimme hat, ich mag, dass man dabei noch andere Sachen machen kann, aber nicht muss und sich einfach so austauscht und sich nur auf das gesprochene Wort konzentriert. Das heißt, ich würde einfach wahrscheinlich wahnsinnig lange mit all meinen engen Menschen um mich herum mal wieder richtig telefonieren und mich austauschen. Einfach viel, viel erzählen. Ich glaube, ich suche dann schon sehr viel Austausch über wie die letzte Zeit so war. Und ja, das würde ich, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Und dann würde ich Sport machen. Und ich würde ins Kino gehen vor allem. Ich gehe schon sehr, sehr gerne ins Kino. Und ich gehe viel zu selten zurzeit ins Kino. Das ist auch immer so ein Moment, wo so die Zeit ein bisschen stillstehen bleibt.
Welche Filme sind so, die Sie dann gerne schauen?
Also genremäßig kann ich das nicht so eingrenzen. Da kann ich eher ausgrenzen, dass ich Horror oder sowas nicht gerne gucke. Aber ich schaue schon sehr gerne internationale Filme. Ne? Auch gerne die, die auf Festivals liefen, weil man dann einfach schon mal weiß, dass irgendwie wahrscheinlich was Gutes dabei ist. So. Also ich gucke aber auch deutschen Film. Also bin da ziemlich offen, muss ich sagen.
Luise Wolfram, großgewachsene Schauspielerin und wie ich finde mit einer ganz eigenen, ganz besonderen Ausstrahlung auch als Schauspielerin. Wie viele Rollenangebote bekommen Sie eigentlich so? Wie muss man sich das vorstellen?
Tja, das variiert nach Jahren, ne? Auch nach wie viel produziert wird. Dieses Jahr zum Beispiel wird in Deutschland viel weniger produziert. Dann gibt es Jahre, in denen unfassbar viel gemacht wird. Da merkt man dann, dass man viel nachgefragter auf einmal ist, weil es einfach viel mehr Stoffe gibt. Und das ist auch so ein bisschen das Schwierige an diesem Beruf, dass diese unstete Nachfrage, damit über die Zeit so umzugehen. Ne? Also das kann auch am Theater mal so sein. Dann ist man in irgendeinem Ensemble, dann wird man eine Spielzeit lang ganz viel besetzt für tolle Rollen und die nächste Spielzeit ist irgendwie nichts dabei, was man gut findet. Und diese ewige Herausforderung ist halt, das ist wirklich wahnsinnig schwer, dass man es nicht auf sich selber bezieht, sondern dass man es auch bei den äußeren Umständen auch belässt, die dazu führen. Und ich glaube, das ist was ganz viele in meinem Beruf auch viel Schmerz zufügt oder über die Jahre frustrieren lässt.
Haben wir zu viele Schauspielerinnen und Schauspieler?
Weiß ich gar nicht. Das kann ich gar nicht so beantworten. Ich finde schon, dass das nicht immer durchaus so besetzt wird. Also man könnte durchaus auch öfter neuen Leuten eine Chance geben. Ne? Das finde ich schon. Oder sozusagen statt immer die ewig selben drei Stars auf dieselben drei Kinorollen zu besetzen. Das finde ich jetzt, davon bin ich kein Fan und das finde ich einfach falsch. Aber das ist natürlich einfach des Geldes wegen. Also es ist ja klar, warum das so gemacht wird. Ne? Aber das würde ich anders gestalten, wenn ich die Filmgöttin wäre.
Dann stellen wir uns vor, jetzt kommt so ein Rollenangebot rein und Sie sagen sofort ja oder wann sagen Sie, ach nee.
Es gibt schon auch mal, dass ich irgendwas lese, wo ich so denke, ach weiß ich jetzt nicht. Die ist nur so da, damit sie, also Männer- und Frauenrollen sind immer noch nicht ausgeglichen. Ne? Das ist sozusagen das, was gesellschaftlich ein Problem ist, ist auch im Film ein Problem. Es bildet sich da nur ab. Und Männerrollen haben oft sozusagen sind interessanter gestrickt. Die haben Berufe, die haben irgendwie öfter mal zwei Frauen. Dann haben sie noch Kinder und irgendwelche Probleme im Beruf. Und Frauen zum Beispiel, so würde dann oft so eine Frau dazu geschrieben werden, die zu Hause ist, die das Kind umsorgt. Und die da ist, wenn der Mann nach Hause kommt. Das ist sehr klischiert gesprochen, aber in der Tendenz ist das schon auch ein Problem. Und das sind so Rollen, wo man dann so zweimal hingucken muss und sagen muss, okay, aber bringt die denn eigenes mit? Ist sie nur geschrieben, um für den Mann da zu, also um für die andere Rolle, die zu pushen, ne, und die glänzen zu lassen? Dann ist es frustrierend. Dann findet man das einfach nicht cool. Man möchte, dass die Rolle selber was in sich Gezwungenes mitbringt, was sie interessant macht. Wenn das in irgendeiner Form gegeben ist, dann ist es toll.
Nun spielen Sie seit einigen Jahren, wir haben es schon gesagt, im Bremer Tatort. Den nächsten gibt es im Dezember. Für viele, oder viele sagen, das ist ja so eine Art Ritterschlag. Wenn man Tatort spielt, hat man es geschafft. Sehen Sie das auch so?
Ach, ich weiß auch nicht so richtig. So richtig finde ich, nein, ich würde diese Aussage so nicht unterschreiben. Also hat man es geschafft, ist sowieso überhaupt nie der Fall, weil nächstes Jahr ist wieder ein neues Jahr, was weiß ich, was dann ist. Also was heißt denn, hat man es geschafft? Ich bin da ja jetzt nicht mit einem unbefristeten Vertrag und habe die Garantie, dass die nächsten Drehbücher und Fälle so toll alle sind. Das hofft man natürlich, aber man weiß es ja nicht. Also man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Und deshalb, es ist natürlich sozusagen im Fernsehbetrieb eins der Formate, wo man weiß, das wird nächstes Jahr wieder produziert, die kriegen Geld, ohne sich zu beweisen. Wenn man einen Kinofilm macht, dann muss man erstmal dermaßen lange an einem Drehbuch arbeiten, damit man Förderung bekommt, öffentliche Förderung, damit man diesen Kinofilm realisieren kann. Ja. Das muss ein Tatort zum Beispiel nicht. Das ist eine Reihe, die wird fortproduziert. Mhm. Fluch und Segen zugleich. Deshalb ist natürlich auch gut zu wissen, der wird wieder gemacht und man ist dabei. Das ist total schön, ne? Und bei aller Unstetigkeit, was echt richtig, was ich sehr, sehr wertschätze. Mhm. Aber ich möchte natürlich noch 10.000 andere Sachen spielen und machen als Linda Selb. Also das ist ja, das liegt so ein bisschen auch in der Natur dieses Berufs begründet, dass man eigentlich nie alles ausgeschöpft haben kann an Spielerischkeit, nennen wir es mal so, oder an Sachen, die man einfach noch erforschen möchte durch sein eigenes Spiel, auch über sich selber rausfinden möchte.
Über den neuen Bremer Tatort wollen wir noch ein bisschen sprechen. Läuft am 8. Dezember und heißt ja passend zum Advent Stille Nacht. Worum wird's denn gehen?
Ja, es geht um eine Familie, die zusammen Weihnachten feiert und am nächsten Tag ist einer tot.
Sollte ja Weihnachten nicht unbedingt passieren, ja.
Ja, ich glaube, leider ist Weihnachten ja einer der traurigen Höhepunkte, wo viel Familienunglück auch tatsächlich passiert. Oder wo danach, glaube ich, die meisten Scheidungen eingereicht werden oder so. Kann so und so laufen. In diesem Tatort, genau, also geht es sozusagen um eine Kapitänsfamilie. Und dann kommen Linda und Liv zu denen und versuchen eben herauszufinden, was da für Familiendynamiken am Start sind, was da los ist. Und es gibt noch einen Matrosen, der dort bei denen gestrandet ist und Weihnachten mitgefeiert hat. Und dann geht eben meine Figur Linda Selb in eine sogenannte Seemannsmission und ermittelt dort ein bisschen und erlebt dann dort auch privat ein kleines, nettes Weihnachtsglück.
Warum sollten wir gerade diesen Tatort nicht verpassen? Machen Sie mal richtig Werbung für.
Ja, also ich glaube, dass es immer total schön ist, wenn man so Parallelitäten im Fernsehen erlebt. Wenn wirklich Weihnachten ist oder der Dezember beginnt, dass man dann auch in der Fiktion was sieht, wo auch Weihnachten ist. Ich glaube, das macht einfach ein schönes Gefühl in einem. Man möchte jetzt nicht unbedingt einen Sommerfilm dann gucken, sondern man findet es schön, dass da auch überall Weihnachtsbäume sind und irgendwie man den beiden Hauptdarstellerin zugucken kann, wie die jetzt überlegen, was sie Weihnachten machen. Und Linda und Liv sind, weiß Gott, keine Familienmenschen, die sich zu Hause auf die Couch mit Geschenken setzen. Insofern, glaube ich, kann das einen großen Charme haben.
Wir haben jetzt November.
Ja.
Nicht gerade der schönste Monat. Ja. Für manche Leute sind sie auch so manchmal im November-Blues.
Ich habe ja neulich gelesen, dass echt sein kann, dass man einfach in diesen Blues gerät, weil man einen krassen Vitamin-D-Mangel hat.
Okay.
Das nur mal am Rande, fällt mir gerade dazu ein. Deshalb soll man den unbedingt checken lassen. Also ich bin nicht unbedingt im November bloß, nee, kann ich nicht behaupten. Obwohl ich in einer Stadt lebe, die wirklich im Winter es den Menschen schwer macht. Aber für mich setzt sich das dann eher ab Januar, Februar sofort. Da ist dann so der Atem einfach, da geht's dann mal aus. Also im November bin ich eigentlich schon voll in der Weihnachtsvorfreude.
Und der Januar ist dann...
Und im Januar, genau, da seufzt es dann so ein bisschen ab.
Geht mir genauso. Boah. Ich bin auch überhaupt gar kein, so wie manche sagen, oh, ein neues Jahr und alles toll. Und nee, der Januar ist lang, grau, kalt, dunkel.
Ja.
Ja, na gut. Sie sind ja jemand, der gern verreist. Gibt es Sehnsuchtsziele?
Ja, tatsächlich hat irgendwie Amerika für mich auch so ein Sehnsuchtsmoment. Also ich meine, es ist ja ein unfassbar riesiges Land und ich war auch schon öfter dort, aber sagen wir mal so mit richtig so 3 Monaten Zeit im Gepäck, dieses Land so zu durchreisen, das fände ich schon, das ist schon so ein Sehnsuchtsmoment, den ich habe, wo ich auch überhaupt jetzt gar nicht Land sehe, wann ich den mal umsetze, aber das muss schon nochmal passieren. Und dann würde ich auch wahnsinnig gerne nach Japan, weil ich eigentlich niemanden kenne, der aus Japan zurückkommt und nicht absolut verzückt und verzaubert ist von dieser Andersartigkeit und trotzdem auch auf eine Weise merkwürdige Verwandtschaft an Westlichkeit, die dort auch herrscht. Aber diese jahrtausendealte Kultur, die eben haben, diese Inselkultur ja auch. Also ich weiß nicht, ich bin da absolut heiß drauf, da durch Japan auch zu reisen.
Sie haben mal über sich gesagt, mein größtes Talent ist es, aus gescheiterten Plänen neue zu schmieden. Sie sind also ein Stehaufmännchen.
Ja, auch familiär bedingt, das würde ich so sagen. Ist bei uns irgendwie so ein bisschen in der DNA drin. Und es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Also man muss es ja tun. Was ist sonst? Deshalb, ja.
Ja, also nicht einen Kopf in den Sand stecken, sondern Sie sind jemand, das wird schon.
Es gibt natürlich Situationen, sagen wir sowas wie Amtsgänge oder sowas, wo ich so weiß, ich muss das demnächst machen, wo ich absolut, ach Gott, oder so schreckliche Anrufe irgendwo beim Amt, wo man so weiß, es wird ganz kompliziert, es wird ganz nervig, man versteht wahrscheinlich nicht mal, was sie einem sagen, weil irgendwelche Regeln herrschen, von denen man noch nie gehört hat. Oder man kommt aufs Amt und hat wieder irgendwas fehlt an Unterlagen, was man nicht dabei hat. Das sind schon Situationen, wo ich auch so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken würde, eigentlich am liebsten. Und mich, sagen wir, ein paar Wochen drücke. Aber irgendwann, ja, weiß ich nicht, irgendwann muss man halt.
Um einen Haken dran zu haben irgendwann.
Gott, ne? es ist hart.
Sie sind Ende 30, haben schon eine Menge erreicht. Das Jahr geht so langsam zu Ende. Was sind denn so die nächsten Pläne? Gibt es schon Rollen, über die wir sprechen dürfen?
Nee, das ist leider noch alles so ein bisschen in der Mache. Und für nächstes Jahr, da kann ich noch nicht so richtig was zu sagen. Also es werden auf jeden Fall schöne Sachen dabei sein nächstes Jahr. Und also im Winter wird auch tatsächlich weniger produziert. Gerade so Dezember, Januar ist auch in Deutschland einfach klimatisch, ne? Da ist eher so ein bisschen ruhigere Zeit oft tatsächlich. Und dann kommt aber im Februar ja die Berlinale, die ja immer sehr wichtig ist für alle Filmschaffenden. Wonach auch immer alle erstmal 2 Wochen absolut krank sind und Bronchitis haben. Den ganzen Februar kann man sich eigentlich immer frei nehmen für die Berlinale. Erst 2 Wochen, jeden Tag 1000 Veranstaltungen und danach 2 Wochen krank.
Okay.
Ja.
Was würden Sie denn gern mal spielen?
Ja, ich glaube, ich würde gern mal irgendeine Art Spielerin spielen. Also die wirklich, weiß ich nicht, die in Casinos ist oder die aber sozusagen Leute betrügt dabei. So einen gerissenen Charakter, der aber super schlau ist irgendwie. Und also ich mag oft diese Filmstruktur, dass die Hauptfigur eben immer schon 2 Schritte voraus ist als das Publikum. Gerne auch mit so ein bisschen irgendwie Action verbunden oder sowas. Also so diese Jessica Chastain zum Beispiel, so eine Schauspielerin, die oft, finde ich, so diese wahnsinnig brillanten Charaktere auch so spielt und scharfzüngig und sowas. Das muss nicht unbedingt eine Spielerin sein, aber es könnte auch eine Richterin sein sozusagen, die irgendwie ein bisschen auf Abwägen auch ist oder eine Auftragskillerin. Da hätte ich auch total Lust, das mal zu spielen. Ist auch eher was für Männer geschrieben wird, tendenziell, als für Frauen.
Vielleicht hat jetzt jemand gehört.
Hallo, hat das jemand?
Gucken Sie auch mal so einen richtigen Herzschmerzfilm, so mit einer Packung Taschentücher?
Kann ich auch alles gucken. Also neulich habe ich erst wieder Notting Hill geguckt und Pretty Woman. Also das ist einfach, finde ich. Und auch zu Weihnachten gucke ich auch gern tatsächlich Liebe.
Ja, also, der schönste Weihnachtsfilm.
Das ist einfach, weiß ich nicht, das erschöpft sich auch nicht. Entdeckt dann jedes Jahr auch was Neues, was ich bisher noch nicht entdeckt hatte.
Ich wünsche Ihnen weiterhin diese Kreativität, diese Lust am Spielen, schöne Rollen. Alles Gute für Sie und vielen Dank.
Vielen Dank, das war sehr schön hier bei Ihnen.
Luise Wolfram, schroff und eigen in ihren Rollen, aber wie wir gehört haben, sehr sympathisch in unserem Sonntagsbrunch-Podcast. Diesen und andere von MDR Sachsen, wie zum Beispiel Elefant, Tiger und Co., bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.